Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Ja, hallo, ich heiße Philipp Effertz. Ich bin Referatsleiter beim Deutschen Akademischen Austauschdienst, DAAD. Und ich arbeite dort in der Stipendienabteilung. Ich habe die Verantwortung und auch die große Freude, kann man sagen, Programme zu betreuen, ja, die Studierende in schwierigen und oft auch gefährlichen Lebenssituationen helfen und eine akademische Perspektive eröffnen. Eines dieser Programme ist das Hilde-Dumin-Programm, das vom Auswärtigen Amt.
Lieber Philipp, ganz, ganz herzlich willkommen in der Konrad-Adenauer-Stiftung zum Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. In dieser Woche feiert ihr in Berlin euer 5-jähriges Jubiläum des Hilde-Dumin-Programms. Und dazu möchte ich euch ganz herzlich gratulieren.
Vielen Dank.
Und ich freue mich sehr, dass du dir in dieser Jubiläumswoche Zeit nimmst, mit uns über dieses wichtige Schutzprogramm zu sprechen. Das Programm wurde vor 5 Jahren gegründet und nach Hilde Dumin benannt. Wer aber war eigentlich Hilde Dumin?
Ja, Hilde Dumin war eine deutsche Schriftstellerin und insbesondere Lyrikerin. Sie wurde 1909 in Köln geboren. Und ja, das Besondere an Hilde Dumin ist, sie hat relativ lange im Exil gelebt. Sie war zum Beispiel 1932 als Studentin schon in Italien und hat dann auch die Nazi-Herrschaft praktisch antizipiert und hat sich dann entschieden, nicht mehr nach Deutschland zurückzukehren, sondern ins Exil zu gehen mit ihrem Ehemann damals und hat ja deutlich über 20 Jahre auch im Exil gelebt, insbesondere längere Zeit auch in der Dominikanischen Republik, von der sie auch später ihren dann Namen bekommen hat. Und sie ist dann 1961 nach Deutschland zurückgekehrt. Und zwar hatte ihr Mann damals ein DAAD-Stipendium. Und damit sind sie wieder in die Bundesrepublik eingewandert, haben dann in Heidelberg gelebt. Sie hat im Exil schon angefangen, Gedichte zu schreiben, hat aber praktisch nach ihrer Rückkehr erst richtig damit begonnen, als Schriftstellerin und Lyrikerin aktiv zu werden. Und diese Erfahrungen von Exil, Verlust und auch Rückkehr hat sie in ihrer Lyrik verarbeitet. Und das ist sicherlich was Besonderes. Sie hat einige Auszeichnungen erhalten und hat immerhin noch bis 2006 gelebt, ist also relativ alt geworden und ist dann 2006 in Heidelberg verstorben.
Jetzt gibt es ja Tausende von Exilanten, gerade in den 30er, 40er Jahren. Warum ist euch ausgerechnet jetzt Hilde Dumin als Namensgeberin in den Sinn gekommen?
Ja, das Besondere an Hilde Dumin ist, dass sie praktisch aus unserer Sicht, zumindest damals, als sie das Programm konzipiert haben, wie kaum eine andere Person diese Erfahrung von Exil, Verlust und Neuanfang in ihrer Lyrik auch verarbeitet hat und damit praktisch ja eine Art Vorbild ist. Sie musste ja selbst vor Verfolgung fliehen und konnte erst viele Jahre später zurückkehren und damit steht sie praktisch oder symbolisch für genau die Menschen, die das Hilde-Dumin-Programm heute unterstützt, nämlich Studierende, denen Bildung in ihrer Heimat verwehrt wird und die eine neue Perspektive benötigen.
Vielen Dank. Es gibt ja auch weitere vom Auswärtigen Amt geförderte Schutzprogramme, zum Beispiel die Elisabeth-Selbert-Initiative für Menschenrechtlerinnen, die Martin-Roth-Initiative für Künstlerinnen und Kulturschaffende, dann von der Humboldt-Stiftung die Philipp-Schwarz-Initiative. Inwieweit habt ihr euch an diese auch schon einige Jahre länger bestehenden Schutzprogramme orientiert?
Ja, also es ist so, dass wir Ende 2020, Anfang 2021 das Hilde-Dumin-Programm zusammen mit dem Auswärtigen Amt konzipiert haben. Und dabei haben wir uns in der Tat an bestehenden Programmen orientiert. Das sind die, die du gerade genannt hast, aber noch mehr würde ich noch ein anderes Programm nennen, und zwar das norwegische Students at Risk-Programm mit der Abkürzung STAR. Das ist ein Programm, das ja relativ ähnlich zum Hilde-Dumin-Programm ist. Das fördert auch insbesondere gefährdete Studierende mit einem besonderen Fokus vielleicht nochmal auf das politische und zivilgesellschaftliche Engagement der Studierenden. Und meines Wissens war dieses STAR-Programm aus Norwegen damals das einzig wirklich vergleichbare Schutzprogramm für gefährdete Studierende. Und deswegen haben wir uns auch und insbesondere mit diesen Kolleginnen und Kollegen damals relativ eng abgestimmt, haben verschiedene Gespräche mit ihnen geführt, haben uns angeschaut, wie ist die Programmkonzeption, die Programmlogik, und haben uns da relativ stark orientiert, haben Impulse aufgenommen. Das zeigt sich dann zum Beispiel auch in der Programmlogik und in Teilen auch in der Definition der Zielgruppe. Darüber hinaus ist es so, dass wir natürlich auch diese anderen Programme, die vom Auswärtigen Amt gefördert werden, als Inspiration genommen haben. Mit denen stehen wir aber auch und insbesondere heute und aktuell im regelmäßigen Austausch.
Du hast 2020 als Jahreszahl genannt. 2020 waren ja die großen Proteste in Belarus. Und wenn ich das richtig weiß, dann hat diese Situation in Belarus, wo eine demokratische Bewegung gegen die Diktatur protestiert hat, hat auch etwas mit der Gründung eures Pseudonym-Programms zu tun.
Genau, das war praktisch der Auslöser, kann man sagen. Das war ja die Wahlen 2020, als Lukaschenko in Anführungsstrichen gewählt wurde und als dann insbesondere viele Studierende auf die Straße gegangen sind und protestiert haben. Daraufhin wurden viele von diesen Studierenden auch exmatrikuliert und teilweise auch inhaftiert. Und das war praktisch der Initialzünder, dass wir gesagt haben, wir brauchen ein Schutzprogramm für gefährdete Studierende. Es gab ja damals schon die Philipp-Schwarz-Initiative für gefährdete Forschende. Und dann haben wir uns mit dem Auswärtigen Amt abgestimmt und haben gesagt, wir müssen dieses Portfolio, was es jetzt schon gibt im akademischen Sektor, auch auf die Promovierenden und Studierenden ausweiten. Und so gesehen kann man sagen, war das ein wichtiger Auslöser dafür, dieses Unterstützungsangebot zu schaffen. Und das hat sich dann auch gezeigt, dass am Anfang relativ viele Studierende aus Belarus auch in die Förderung gekommen sind. Gleichzeitig war das Pseudonym-Programm aber von Anfang an global ausgelegt. Das heißt, man konnte auch von Anfang an Studierende aus diversen Ländern, aus praktisch allen Ländern der Welt nominieren. Und es hat sich dann in den nächsten Jahren auch so entwickelt, dass mittlerweile sehr viele verschiedene Studierende aus vielen verschiedenen Ländern nominiert werden.
Kannst du zu diesen aktuellen Länderschwerpunkten etwas sagen? Also zum Beispiel zu Afghanistan?
Ja, also Afghanistan war ja insbesondere nach der Machtübernahme der Taliban 2021/22 da war es so, dass die Nachfrage aus Afghanistan extrem hoch war. Damals 2022 haben wir auch noch Sondermittel vom Auswärtigen Amt erhalten, um noch zusätzliche Stipendien nur für Personen aus Afghanistan zu vergeben. Und das war ein ganz starker Schwerpunkt, der bis heute fast schon, man kann sagen, nachhalt. Es gibt nach wie vor sehr viele Nominierungen von Personen aus Afghanistan und auch nach wie vor Stipendien an diese Zielgruppe. Aber es ist auch so, dass andere politische Entwicklungen sich auswirken auf die Nominierungs- und Bewerbungszahlen. Zum Beispiel gab es ja auch den Militärputsch in Myanmar, das war auch 2021 müsste es gewesen sein. Dann gab es Entwicklungen in Sudan, kriegerische Entwicklungen seit 2023. Und all diese Krisen spiegeln sich ein bisschen auch in der Anzahl der Nominierungen wieder. Und zwar tendenziell so ein bisschen zeitverzögert. Man kann dann sagen, in einem Jahr gibt es dann eine Krise und einige Monate oder im Jahr darauf werden dann Leute aus diesen Ländern auch verstärkt nominiert, sodass die Krisen der letzten Jahre sich in der Tat auch in den Stipendienzahlen niederspiegeln.
Wie kommt es eigentlich, dass sich aktuelle gesellschaftliche, politische Entwicklungen, Krisen und Kriege in den Herkunftsländern doch so deutlich auf das Bewerberfeld auswirken? Wie erfahren Bewerber beispielsweise jetzt in Sudan oder in Afghanistan überhaupt, dass das Pseudonym-Programm in ihren Fällen ein Studium in Deutschland oder eine Promotion in Deutschland ermöglichen könnte?
Ich denke mal, gerade bei Afghanistan oder bei Ländern, wo relativ viele Studierende schon im Programm sind, ist es insbesondere auch eine Art Mund-zu-Mund-Propaganda von der Diaspora in die Heimatländer hinein. Und dann gibt es natürlich viele Studierende, vielleicht aus dem Programm auch, oder Communities aus diesen Ländern, die in Deutschland jetzt schon leben und die dann vielleicht auch zivilgesellschaftlich engagiert sind in Vereinen und die dann dafür sorgen, dass auch weitere Landsleute nominiert werden fürs Programm. Ein weiterer Punkt ist sicherlich auch die deutschen Hochschulen, die dann auch ein relativ gutes Auge dafür haben, wo vielleicht Leute Unterstützung benötigen im akademischen Bereich. Das war jetzt zum Beispiel bei Sudan der Fall. Und da kann man sagen, haben die Hochschulen auch eine Sensibilität, ein Gespür dafür, wen man jetzt vielleicht nominieren könnte. Und das, würde ich sagen, ist noch ein zweiter wichtiger Punkt, der sich auch da in den Programmzahlen widerspiegelt.
Wie viele Bewerber habt ihr bis jetzt überhaupt gefördert?
Also wir haben, ich glaube, so ungefähr 2600 Nominierungen erhalten insgesamt und haben insgesamt 285 Stipendien vergeben. Man kann also grob sagen, dass ja gut eine von 10 nominierten Personen am Ende ein Stipendium erhält. Da sieht man, die Nachfrage ist deutlich höher als das verfügbare Stipendienangebot. Die Geförderten kommen insgesamt aus 24 verschiedenen Ländern und Schwerpunkte sind Afghanistan, Iran und auch Belarus, würde ich mal sagen. Es zeigt deutlich, der Bedarf ist groß und das Programm erreicht Menschen in ziemlich unterschiedlichen Krisensituationen.
Was ich interessant finde, es geht ja um gefährdete Wissenschaftler. Ihr habt aber auch schon Studienanfängern eine Förderung ermöglicht oder angeboten. Wie hat sich das bewährt, dass ihr so jungen Akademikern schon das Programm anbietet?
Da kann ich zwei Sachen zu sagen. Und zwar einerseits hat es sich bewährt, einerseits auch nicht. Um das so mal zu sagen, ich kann das mal genauer erläutern. Also wir haben in den ersten Jahren oder bis zuletzt auch relativ viele Stipendien vergeben an Bachelorstudierende. Und das ist grundsätzlich gut so, denn da gibt es einen großen Bedarf. Weltweit gibt es einfach Personen, die ein Abitur, einen vergleichbaren Abschluss machen und dann nicht studieren können, einfach weil die Universitäten nicht entsprechend die Programme anbieten oder gar nicht erst Leute aufnehmen. Dieser Bedarf ist da und es gibt gerade im DAD-Portfolio kaum Bachelorstipendien. Also es gibt ein Programm für die deutschen Auslandsschulen, für Absolventinnen und Absolventen dieser Auslandsschulen. Das sind natürlich hochqualifizierte Leute, die super Deutsch sprechen, die dann auch hier relativ leicht Fuß fassen können. Darüber hinaus gibt es aber kaum Bachelorstipendien und aber eben gleichzeitig diesen weltweiten Bedarf. So gesehen ist es sinnvoll, diese Stipendien anzubieten. Wir haben es zuletzt allerdings ein bisschen auch ausgesetzt und zwar hat es damit zu tun, dass die Bachelorförderung auch herausfordernd ist, denn viele Schulabschlüsse von Sekundarschulen berechtigen eben nicht, in Deutschland ein Bachelorstudium aufnehmen zu können. Ich kann jetzt mal das Beispiel aus Afghanistan nehmen zum Beispiel. Dort muss man erstmal 4 Semester in einem Bachelorprogramm studiert haben, um eine Hochschulzulassung zu bekommen. Das heißt, viele Kandidatinnen und Kandidaten sind motiviert und talentiert, aber haben formell nicht die Chance, aufgenommen zu werden, haben keine Hochschulzugangsberechtigung. Dann kommen noch sprachliche Hürden hinzu. Die meisten Bachelorprogramme werden auf Deutsch angeboten. Das heißt, wer nicht fließend Deutsch spricht, hat auch erstmal keine Chance. Dann gibt es noch die Studienkollegs. Da ist es so, die können natürlich dafür sorgen, dass jemand mit entsprechenden Voraussetzungen dann sich qualifiziert für ein Bachelorprogramm. Aber die sind auch kompetitiv. Man kann also nicht einfach sich da anmelden, sondern man muss auch ein Auswahlverfahren durchlaufen. Und die Sprache in den Studienkollegs ist auch wiederum Deutsch. Da muss man also auch B2 oder sogar B1 Deutsch können, um überhaupt sich fürs Studienkolleg qualifizieren zu können. Das heißt, die Hochschulzulassung ist oftmals eine Herausforderung. Und das hat dazu geführt, dass wir trotz zahlreicher Nominierungen vielen Bewerbenden absagen mussten, leider. Und deshalb haben wir die Förderung auch zunächst erstmal ausgesetzt. Wir prüfen aber, ob wir sie künftig unter klareren Voraussetzungen auch wieder aufnehmen können. Und wenn das der Fall sein sollte, würden wir das natürlich entsprechend kommunizieren auch.
Was kannst du uns über den Anteil der Promovierenden sagen? Gibt es da auch schon Erfolgsmeldungen, beispielsweise abgeschlossene Promotionen?
Ja, ich habe das nicht alles ganz genau im Detail im Kopf, aber wir haben, glaube ich, so ungefähr ein Drittel der Stipendien an Promovierende vergeben, also knapp 100 dieser 285 Stipendien. Und die ersten haben es auch schon geschafft, ihren Abschluss zu erzielen. Die meisten Stipendien gehen aber an Masterstudierende. Da gibt es die größte Nachfrage und deswegen gingen die meisten auch an Masterstudierende. Aber Promotion ist in der Tat auch ein wichtiges Feld, auch nachgefragt. Und da gibt es eben auch oftmals Leute, die vielleicht ihren Master schon in Deutschland gemacht haben, dann ins Heimatland zurückgegangen sind und dort dann aufgrund einer Krise eben nicht mehr promovieren können, obwohl sie es eigentlich wollten. Und dann werden sie oftmals von der Hochschule, wo sie den Master gemacht haben, auch nominiert und machen dann dort auch ihre Promotion. Da gibt es sicherlich die eine oder andere Erfolgsgeschichte auch, die wir im Programm zu verzeichnen haben.
Wir haben jetzt schon ein paar Ländernamen gehört, Afghanistan, Belarus, Iran. Wie sieht die Gefährdungslage zum Beispiel konkret in einem dieser Länder aus? Kannst du uns das beschreiben? Was führt dazu, dass jemand nicht in seiner Heimat die Uni besuchen kann oder einen Abschluss, eine Promotion machen kann?
Ja, ich habe gerade schon Afghanistan erwähnt. Ich bleibe mal bei Afghanistan. Da sind Frauen seit 2022 praktisch von Hochschulbildung ausgeschlossen. Sie dürfen also gar nicht am System teilnehmen. Strukturell für sie nicht möglich. Und ich kann mal ein ganz konkretes Beispiel nennen. Also wir haben eine Stipendiatin im Programm aus diesem Land, Afghanistan. Die konnte, bevor sie das Stipendium angetreten ist, nicht alleine ihr Haus verlassen, ohne dass ein Mann sie begleitet hat. Und jetzt, ist dann ein, zwei Jahre später, jetzt forscht sie an einem Exzellenzcluster an der TU Berlin im Bereich Medikamentenentwicklung. Das ist potenziell auch lebensrettend. Das heißt, da hat sie über ihre Forschung auch einen gesellschaftlichen Nutzen, eine gesellschaftliche Wirkung, die sie erzielt. Und ja, man kann sagen, vor ein, zwei Jahren konnte sie das Haus nicht alleine verlassen. Jetzt betreibt sie internationale Spitzenforschung. Das zeigt einfach, für viele Geförderte ist das Thalidomid-Programm auch eine Art Wendepunkt in ihrem Leben. Das ist eine ganz besondere Erfolgsgeschichte natürlich. Es gibt natürlich andere Länder, wo es ein bisschen anders aussieht. Also Belarus zum Beispiel, da sehen wir vor allem politische Repressionen, wie schon auch eben erwähnt wurde, mit den Studierendenprotesten und Exmatrikulationen und dieses Engagements. Iran aktuell ein großes Thema mit diesen politischen Repressionen der Protestbewegungen, auch mit Internetblockaden, sodass viele Geförderte auch gar nicht erst Kommunikation aufnehmen können nach Deutschland zum Beispiel zu einem potenziellen Supervisor. Das ist auch ein großes Problem. Wir haben jetzt in der letzten Auswahlrunde erlebt, dass einige Kandidatinnen und Kandidaten aus Iran ihre Bewerbung nicht selber einreichen konnten, weil sie keinen Internetzugriff hatten, sondern dann über Dritte, über die Gasthochschulen diese Bewerbung haben einreichen lassen und es dann doch in einigen Fällen noch geschafft haben. Das sind natürlich enorme Einschränkungen. Ja, und Myanmar und Sudan, da herrscht Krieg und Gewalt, sodass Hochschulen oft geschlossen sind und ein Studium schlicht gar nicht mehr möglich ist. Also was all diese Situationen verbindet, ist, dass Bildung systematisch eingeschränkt ist oder auch komplett wegfällt. Beim Hildedomin-Programm ist es dann eben noch so, dass zusätzlich zu diesen systemischen Faktoren in aller Regel auch eine individuelle Gefährdung nachgewiesen werden muss. Das heißt, es reicht dann auch nicht aus, aus einem Kriegsland zu kommen, sondern man muss auch eine individuelle Gefährdung glaubwürdig darstellen können. Das ist bei den Geförderten dann auch der Fall.
Jetzt habt ihr ja verschiedene Auswahlprozeduren, also eine Gefährdetenprüfung und eine akademische Prüfung. Wie hoch ist die Bedeutung der akademischen Qualifikation für die Auswahl im Gegensatz zur konkreten Gefährdung der Bewerber?
Das akademische Potenzial ist doch sehr wichtig, muss ich ganz klar sagen. Also die Gefährdung ist eine notwendige Voraussetzung, um am Programm teilnehmen zu können, aber eben sie ist nicht hinreichend. Es ist also kein Programm für gefährdete Personen, die dann einfach zwecks Migration sich für ein Studium einschreiben, sondern es ist ein Programm für gefährdete Studierende. Und insofern wird die Gefährdung dann auch validiert, aber sie wird nicht bewertet im Sinne einer Bepunktung. Also wir schauen uns die Nominierungen an und die Gefährdungsbeschreibungen und validieren dann. Und wenn das glaubwürdig ist, dann ist die Person im Wettbewerb, kann man dann sagen. Ja, wir holen dann natürlich auch teilweise externe Expertinnen und Experten noch dazu, um nochmal das besser einschätzen zu können. Wenn man aber einmal diese Hürde genommen hat, was bei den meisten Nominierten auch der Fall ist, dann bleibt man verfahren und dann spielt eigentlich nur noch das Akademische eine Rolle. Die letzte Entscheidung trifft dann auch eine akademische Auswahlkommission. Da sitzen Professorinnen und Professoren deutscher Hochschulen drin. Die führen Interviews mit den Bewerbern und Bewerbern und entscheiden dann, ob sie für eine Förderung in Frage kommen oder nicht. Und von denen, die für eine Förderung in Frage kommen, da wird dann noch eine Art Rangliste erstellt und dann, je nachdem, wie viele Stipendien verfügbar sind, wird dann halt gemäß der Rangliste das bedient. Aber am Ende entscheidet dann auch letztlich nur noch das Akademische, um einfach auch sicherzustellen, dass die Erfolgsaussichten hoch sind.
Wie hoch ist eigentlich der Anteil der Geförderten, die dann nach Beendigung ihres Studiums in Deutschland bleiben?
Also systematische Zahlen haben wir da noch nicht, kann aber vergleichend OECD-Daten heranziehen. Und da ist es so, dass die sogenannte Retention Rate, also die Verbleibquote nach 10 Jahren, in Deutschland bei 45% liegt, was ja schon relativ hoch ist, auch im internationalen Vergleich. Und ich würde denken, dass es beim Hildedomin-Programm eher noch höher ist. Also wir haben eine erste eigene Erhebung letztes Jahr gemacht. Das war aber natürlich erstmal keine systematische wissenschaftliche Erhebung, sondern erstmal für uns selbst so ein bisschen, um zu gucken, was machen die ersten Alumni so. Und da ist es so, dass alle, die sich gemeldet haben, noch in Deutschland waren und auch alle schon in Lohn und Brot waren, kann man sagen. Also sie haben in der Privatwirtschaft oder auch teilweise in der Wissenschaft gearbeitet, sodass ich denken würde, dass viele Hildedomin-Alumni nach der Förderung in Deutschland bleiben und sich hier ein Leben aufbauen.
Deutschland benötigt ja gut ausgebildete Menschen. Wie sieht es trotzdem aus mit dem Aspekt des Brain Drain? Weil die Menschen kommen ja aus Ländern, die starke Entwicklungsprobleme haben, wie Afghanistan. Potenziell könntest du dir vorstellen, dass man auch, wenn sich die Situation in einigen der Herkunftsländern verbessert, dass man dann auch Unterstützung anbietet, um beispielsweise die Rückkehr an heimische Hochschulen zu fördern. Gibt es da solche Modelle?
Ja, ich kann da vielleicht als Beispiel mal, also Hildedomin würde ich sagen, ist relativ jung, da haben wir noch nicht die ganz großen Erfahrungswerte. Ich könnte als Beispiel mal das Programm Leadership for Syria herannehmen. Das wurde im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 konzipiert. Das hat der DRD durchgeführt, insbesondere auf Masterniveau. Da wurden über 200 Stipendien vergeben. Und da gab es eine relativ umfangreiche Begleitförderung auch mit diversen Qualifizierungsmaßnahmen. Es wurde also relativ viel in die einzelne Person investiert. Das Ergebnis war aber, dass die alle auch jetzt mittlerweile sehr gut in Deutschland integriert sind und einen Job haben. Teilweise gehen die Kinder in den Kindergarten oder zur Schule. Einige haben sogar die deutsche Staatsbürgerschaft. Das heißt, diese Leute werden zumindest mit die meisten von ihnen nicht dauerhaft nach Syrien zurückkehren. Das liegt also nicht nur an der Lage im Heimatland, sondern es liegt auch an der Lage in Deutschland. Wenn ich mir hier ein gutes Leben aufgebaut habe, muss schon viel passieren, dass ich das aufgebe und ich dann wieder ins Heimatland zurückkehre. Aber diese Alumni sind sehr motiviert. Sie bleiben nach wie vor mit Personen aus ihrem Heimatland in Verbindung, aus der Diaspora heraus und unterstützen dort auch wissenschaftlich oder auch wirtschaftlich. Ja, also ich kann zum Beispiel als Beispiel nennen, dass der DRD aus Mitteln des Auswärtigen Amtes auch ein Programm initiieren wird dieses Jahr, wo wissenschaftliche Alumni des DRD, die jetzt im Wissenschaftssystem sind, als Kurzzeitdozenten nach Syrien fahren werden, um dort über Experteneinsätze Lehre und Forschung zu verbessern an Hochschulen in Syrien, insbesondere in Damaskus. Das ist ein erster Schritt. Das müssen wir natürlich gucken, wie das dann anläuft. Aber das sind erste Schritte und dann merkt man, diese Alumni sind alle hoch motiviert. Die sind auch alle zusammengeschlossen in Vereinen und sind engagiert, beim Wiederaufbau Syriens mitzuhelfen. Das heißt, aus der Diaspora heraus, würde ich sagen, ist da sehr viel Potenzial. Und das, glaube ich, wird auch beim Hildedomin-Programm so sein. Die dauerhafte Rückkehr, glaube ich, wird aber eher die Ausnahme bleiben, meiner Vermutung nach.
Jetzt gibt es nicht nur Menschen aus instabilen Ländern, die es nach Deutschland zieht, zur Fortsetzung ihrer wissenschaftlichen Laufbahn, sondern viele Länder. Und seit 2 Jahren ungefähr gibt es jetzt das europäische Schutzprogramm Supporting At-Risk Researchers with Fellowships in Europe, kurz SAFE. Und dazu würde ich gerne mit dir sprechen. Euer Vorsitzender oder Präsident des DRD, Professor Dr. Mukadji, hat dazu gesagt, ich zitiere einmal, wir sehen weltweit, dass die Wissenschaftsfreiheit zunehmend unter Druck gerät. Daher wird die Bedeutung von Schutzprogrammen für bedrohte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler innerhalb der EU beständig größer. Und Zitat Ende. Wie arbeitet ihr seitens DRD und Hildedomin-Programm mit diesem neuen SAFE-Programm zusammen?
Das SAFE-Programm wird auch bei mir im Referat umgesetzt. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen sitzen praktisch auf demselben Flur zusammen und arbeiten so gesehen auch relativ eng zusammen. Das bezieht sich insbesondere auf den Erfahrungsaustausch. Ja, also man muss sagen, die Programme werden ja von unterschiedlichen Geldgebern finanziert und adressieren auch ein bisschen unterschiedliche Zielgruppen. Deswegen ist die konkrete Implementierung schon getrennt in getrennten Teams, die auch über getrennte Geldgeber finanziert werden. Aber dieser Erfahrungsaustausch ist natürlich sehr gut möglich, weil die Leute eben bei mir im selben Referat arbeiten. Das war bei SAFE insbesondere so, dass in der Aufbauphase des Projekts die Expertise aus dem Hildedomin-Programm eingeflossen ist, unter anderem auch im Auswahlverfahren und generell bei der Konzeption des Projekts. Der Austausch ist aber auch keine Einbahnstraße. Wir sehen also auch, dass das SAFE-Projekt sehr inspirierend sein kann für das Hildedomin-Programm. Also ganz konkret haben wir zum Beispiel die Gefährdungsanalyse auch ein bisschen modifiziert im Hinblick auf die Erfahrungen, die wir im SAFE-Projekt gemacht haben. Da haben wir das Verfahren nochmal ein bisschen standardisiert und das Raster, mit dem wir die Gefährdungen erfassen, nochmal weiter standardisiert auf Basis von SAFE auch. Das ist nicht so, dass man da 1:1 das kopiert, aber es ist doch ein relativ großer Einfluss, eine große Inspiration. Und ja, da sieht man, dass diese EU-Projekte auch fachlich einen Mehrwert bieten können, weil sich die Teams gegenseitig befruchten. Und das würde ich sagen, ist schon sehr positiv zu bewerten.
Welche Länder sind denn jetzt in diesem SAFE-Programm aus der Europäischen Union noch involviert? Ich glaube, Frankreich ist ziemlich stark dran, kann
das sein? Ja, es ist ein europäisches Konsortium. Es gibt 2 Partner aus Frankreich, Campus France und Collège de France. Und noch einen Partner aus Italien, die Vereinigung der Hochschulen des Mittelmeerraums, UNIMED, und der DRD als Federführer. Wir führen das Projekt also zu 4 Organisationen durch. Das ist ja in der Regel bei EU-Projekten so, dass man es nicht alleine macht, sondern meistens mit Partnerorganisationen. Und es ist so, dass wir diese Partner ja relativ gut ausgewählt haben, würde ich sagen, auch bewusst ausgewählt haben. Also mit einigen haben wir vorher auch schon verschiedene andere Projekte durchgeführt. Das heißt, da sieht man einfach die Erfahrung im EU-Projektbereich, dass die einfach sowohl was das Aufsetzen als auch was die Durchführung solcher Projekte hat, sehr viel Erfahrung haben, weshalb die Zusammenarbeit da auch sehr gut funktioniert. Und dann gibt es andere Partner, die vielleicht gerade Expertise haben in diesem Wissenschaftsbereich, gefährdete Forschende, was auch wiederum eine fachliche Bereicherung fürs Projekt ist. Und ja, insgesamt würde ich sagen, läuft das gut im SAFE-Projekt. Es gibt auch relativ viele Hostländer. Das ist vielleicht nochmal ein Unterschied. Es gibt im SAFE-Projekt, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich würde sagen, um die 15, 16 verschiedene Host-Countries, die mindestens ein oder auch mehrere Fellows aufnehmen. Deutschland ist da aktuell sogar federführend an der Spitze, weil wir auch die größte Einwohnerzahl haben, wahrscheinlich die größte Hosting-Capacity auch. Aber wie gesagt, das ist europaweit verteilt im SAFE-Projekt auch.
Jetzt haben wir ja schon ausgehend auch von der Persönlichkeit von Hilde Domin als Exilantin auch über die spezifische deutsche historische Komponente bei dieser ganzen Angelegenheit gesprochen. Wie ist das Verständnis jetzt in Italien, Frankreich beispielsweise hinsichtlich Exil ausgeprägt? Merkst du da, dass man da sehr, sehr ähnlich tickt oder muss man da auch für bestimmte deutsche Sichtweisen auf das Thema Exil und Aufnahme aus schwierigen Ländern, muss man da zum Teil auch noch um Verständnis werben beispielsweise?
Letztlich haben wir mit den Partnern auch ein Verfahren abgestimmt, wie die Leute ausgewählt und betreut werden sollen in dem Projekt. Das heißt, das ist weniger nach Gutdünken, sondern mehr nach standardisierten Verfahren. Und an die Verfahren orientieren, da halten wir uns auch alle dran. Das heißt, da gibt es jetzt nicht die ganz großen Diskussionen. Aber ich kann zum Beispiel berichten aus der Auswahlsitzung, die wir am Ende dann hatten mit den Kandidaten, Kandidatinnen und Kandidaten, die noch übrig geblieben sind. Da war es eine sehr große Auswahlkommission, die diverse Länder, Fachbereiche und Expertisen abgedeckt hat. Und dann ging es dann darum, wie geht man mit den Geförderten, mit den Bewerbenden aus dem Gazastreifen um zum Beispiel oder allgemein aus den palästinensischen Gebieten. Und da gab es dann sowohl Stimmen, die sich ganz klar dafür eingesetzt haben und gesagt, die sind höchst gefährdet und müssen unbedingt in den engsten Kreis kommen. Und dann gab es andere, die das ein bisschen vorsichtiger gesehen haben, die dann vielleicht eher aus Deutschland mit der deutschen Perspektive da drauf geschaut haben und gesagt haben, da müssen wir aber vorsichtig sein aufgrund unserer historischen Verantwortung auch, gegenüber Israel natürlich nur auch. Und das Gute ist, dass es natürlich in so einem Gesamtgremium anhand gewisser Vorgaben, Leitlinien, die wir dann haben, am Ende auf Basis einer Diskussion auch zum guten Ergebnis kommt. Da wird also dann nicht willkürlich irgendjemand ausgewählt oder nicht ausgewählt, sondern das gleicht sich dann anhand eines Auswahlverfahrens, das gut ausgearbeitet ist in einer Diskussion, die man dann auch zulässt, gleicht sich das dann so weit ab, dass am Ende auch die Leute ausgewählt werden, die es am meisten verdient haben. Sodass insgesamt, glaube ich, das gut klappt auf europäischer Ebene.
Das ist eine sehr erfreuliche Nachricht nach so kurzer Zeit, dass sich das so gut etabliert hat. Gibt es eigentlich weitere menschenrechtspolitische Institutionen, mit denen ihr zusammenarbeitet, um die Wissenschaftsfreiheit zu schützen, das Recht auf Bildung national und international zu unterstützen?
Also es gibt relativ viele Organisationen aus Deutschland, teilweise auch aus dem Ausland, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist aber weniger strukturell, dass wir da Verträge haben, sondern es ist eher so, dass viele Menschenrechtsorganisationen auch Kandidaten und Kandidaten nominieren für das Programm. Da sind wir sehr dankbar für, denn durch diese Nominierungen erhalten wir auch Zugang zu Zielgruppen, die wir vielleicht sonst nicht so erschließen könnten. Gerade die Menschenrechtsorganisationen, die vielleicht auch einen regionalen Schwerpunkt haben, haben dann natürlich eine gewisse Expertise, die dann auch dem Programm zugutekommt und dann immer wieder dafür sorgt, dass interessante Persönlichkeiten vorgeschlagen werden für das Hilde Domin-Programm. Besonders positiv sind auch unsere Erfahrungen mit den deutschen Hochschulen, die einfach, wenn sie nominieren, auch in der Regel schon prüfen, ob die Personen zulassungsberechtigt sind und dann auch gute Erfolgschancen haben, um an der Hochschule zu studieren. Deswegen haben wir da auch gute Erfahrungen mitgemacht. Bei den Menschenrechtsorganisationen ist es so, da ist noch ein relevanter Punkt die Expertise, die dann da einfließt, von Fachleuten zum Beispiel im Bereich der Gefährdungseinschätzung. Denn es gibt ja Nominierungen aus diversen Ländern, und da will man natürlich sicherstellen, dass die, die nominiert werden, auch wirklich einer Gefährdung unterliegen und zu Recht für dieses Programm nominiert werden, dass vielleicht nicht irgendjemand, ich sag mal, von einem gewissen Regime geschickt wird als Spionin, Spion oder sowas. Das kann man ja auch nie hundertprozentig ausschließen. Aber mit einem Expertenumfeld aus diesen Menschenrechtsorganisationen kann man da zumindest eine fundierte Einschätzung bekommen. Und da spielen diese Organisationen auch eine relativ große Rolle.
Jetzt hast du angesprochen, dass es natürlich theoretisch möglich wäre, dass es Spione gibt unter den Bewerbern. Umgekehrt könnten natürlich aber auch die Regime diese Stipendiaten verfolgen. Wie sieht es da eigentlich mit der Gefährdungslage konkret aus, beispielsweise durch transnationale Repression? Wie sicher fühlen sich eure Stipendiatinnen in Deutschland?
Das ist ein sehr hochaktuelles Thema, transnationale Repression. Und wir haben jetzt keine systematische Erhebung gemacht, aber schon mit einzelnen Stipendiaten mal gesprochen, wie sie das einschätzen. Und das Gute ist, es gibt keine ganz konkreten Fälle, die uns bekannt sind, wo Stipendiatinnen und Stipendiaten von transnationaler Repression berichten. Das heißt, es ist jetzt nicht das ganz große Problem, das wir erfahren oder die Stipendiaten erfahren. Aber wir haben es auf dem Schirm, wir müssen es auf dem Schirm haben. Denn relativ viele Stipendiatinnen und Stipendiaten kommen aus Ländern, die im Bereich dieser TNR sehr aktiv sind. Ja, ich möchte jetzt, einzelne Länder kann man jetzt vielleicht nennen. Ich habe Belarus, Iran, Türkei auch, diverse andere Länder auch. Und so ist natürlich potenziell schon das Thema auf der Agenda. Wir haben aber zum Glück noch nicht die ganz großen Rückmeldungen. Was ich vielleicht noch nennen könnte, was auch eine Form von transnationaler Repression ist auslaufende Pässe. Das ist ein Thema, beispielsweise aus Myanmar, wissen wir das, dass Stipendiaten ihren Pass nicht verlängern können und dann ein Problem haben bei der Ausländerbehörde, wenn sie ihre Aufenthaltserlaubnis verlängern möchten. Das ist ein Thema, das uns jetzt auch schon akut beschäftigt. Das ist also vielleicht, war ich am Anfang zu optimistisch, dass ich gesagt habe, das ist kein Thema, aber das ist definitiv ein Thema. Bei Belarus wissen wir, es gibt dieses Dekret, dass man in Belarus den Pass nur verlängern kann. Das ist natürlich für die Stipendiaten keine Option. Da arbeiten wir eng mit dem Auswärtigen Amt zusammen und haben entsprechende Unterstützungsschreiben für die Ausländerbehörden auch erstellt, wo die Gefährdungslage in den Ländern auch nochmal beschrieben wird. Bisher waren es zum Glück nur einzelne Fälle und bisher ist jetzt mir kein Fall bekannt, wo ich weiß, die Stipendiaten, der Stipendiat hat einen ausgelaufenen Pass, hat eine ausgelaufene Aufenthaltserlaubnis und ist praktisch hier ohne Schutz in Deutschland. Das ist bisher noch nicht vorgekommen, aber es gibt jetzt erste vereinzelte Fälle, wo wir uns sicherlich darum kümmern müssen und das natürlich auch tun.
Ihr habt jetzt ungefähr 285, hast du, glaube ich, gesagt, Stipendiaten. Genau, ja. Wie klappt eigentlich die Vernetzung unter den Stipendiaten und was können sie potenziell voneinander lernen, gerade auch bezüglich des individuellen Umgangs mit der möglichen Gefährdungslage?
Ist es so, dass die Stipendiaten und Stipendiaten, wenn sie einmal im Programm sind, erstmal auch gleich behandelt werden mit anderen Geförderten des DAAD. Das heißt, sie nehmen an den regulären Stipendiatentreffen teil. Und da gibt es dreimal im Jahr ein großes Stipendiatentreffen, das nicht fachlich, sondern regional organisiert ist. Das heißt, die Geförderten aus der Region werden eingeladen und dann nehmen so grob geschätzt um die 500, teilweise auch mehr Stipendiatinnen und Stipendiaten teil an dem Treffen. Und da sind die Hildumin-Stipendiaten auch dabei. Da steht dann auch kein Label At-Risk-Student oder sowas, sondern das sind ganz normale Studierende, die dann auch mitmachen bei diesen Programmen. Das ist erstmal eine wichtige Plattform, um untereinander, aber auch mit anderen Studierenden in Kontakt zu treten. Das ist sehr beliebt bei den Geförderten. Darüber hinaus haben wir aber auch noch eigene Events, die wir durchführen mit den Stipendiatinnen und Stipendiaten, um sie untereinander zu vernetzen. Und ein wichtiger Punkt ist noch das Begleitprogramm, das Hildumin Training Program. Das ist ein überfachliches Begleitprogramm, was der DAAD zusammen mit der Universität Konstanz und jetzt ganz neu auch Bielefeld anbietet. Und zwar werden die Stipendiatinnen und Stipendiaten dort überfachlich weiterqualifiziert. Und es gibt neben digitalen Angeboten auch Präsenztreffen bei diesen Maßnahmen. Und da ist es so, dass die Stipendiaten zusammenkommen und auch einen geschützten Raum haben, wo nicht andere Personen, auch nicht der DAAD dabei ist, sondern untereinander, vielleicht noch mit dem Trainer, können sie sich austauschen, auch zu ihren Fluchterfahrungen, zu ihren verschiedenen Hintergründen und können dann feststellen, sie sind nicht alleine. Es gibt andere Leute, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Und da sind die Rückmeldungen sehr positiv, dass man einfach durch diesen Austausch mit anderen, die Ähnliches erlebt haben, durchaus doch nochmal besser damit zurechtkommt, das besser verarbeiten kann. Und diese Präsenztreffen im Rahmen des Begleitprogramms, die sind sehr wertvoll.
Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Deshalb muss ich jetzt doch leider zum leidigen Thema Finanzierung kommen. Wir hatten im letzten Podcast über humanitäre Hilfe gesprochen, die ja drastisch reduziert wurde um 2/3. Und auch vom Auswärtigen Amt sozusagen dem Spardiktat unterworfen wurde. Ihr werdet auch vom Auswärtigen Amt bei diesen Programmen unterstützt. Wie sieht es da mit der finanziellen Seite aus? Seid ihr auch Opfer des Sparzwangs?
Jein, würde ich da mal sagen. Das Positive ist, dass das Hilsedomin-Programm aus dem regulären Budget des DRD finanziert wird. Das reguläre Budget des DRD ist schon auch unter Druck, insbesondere auch beim Auswärtigen Amt. Das Gute ist, dass sich das Auswärtige Amt schon auch einsetzt für den DRD und ähnliche Organisationen. Das heißt, es gibt Kürzungen, aber die Kürzungen sind tendenziell unterproportional zum Gesamthaushalt des Auswärtigen Amtes. Das heißt, da stehen wir noch einigermaßen gut da. Gleichwohl sind wir natürlich auch von diesen Kürzungen betroffen. Also es gibt etwas weniger Geld und steigende Kosten. Also werden wahrscheinlich tendenziell eher weniger Stipendien vergeben werden können in den nächsten Jahren. Das hat letztes Jahr auch schon dazu geführt, dass wir eine Runde aussetzen mussten und dann keine neuen Stipendien vergeben konnten, weil wir in den Jahren zuvor auch ein bisschen mehr Stipendien vergeben haben. Und dann gab es eine angespannte Budgetlage und wir konnten erstmal keine neuen Stipendien vergeben. Jetzt geht es wieder weiter. In diesem Jahr gibt es wieder zwei reguläre Auswahlrunden. Und letztes Jahr hat der DRD ja auch sein 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Und da war im Juli, da war ein Stipendiatentreffen in Berlin, wo auch der Außenminister eine Rede gehalten hat. Und er hat explizit das Hilsedomin-Programm als ein sehr wichtiges Programm für das Auswärtige Amt genannt, sodass wir sehr optimistisch sind, dass es in den nächsten Jahren auch weitergeht mit diesem Programm. Vielleicht etwas weniger Stipendien, aber das Gute ist, es geht weiter, das Programm läuft weiter und erfüllt seinen Zweck.
Das ist gut, dass du dem Außenminister so gut zugehört hast im letzten Jubiläumsjahr, auch 100 Jahre DRD, ist ja auch sehr beeindruckend. Da du jetzt nicht ganz so pessimistisch geklungen hast in deiner Antwort, erlaube ich mir tatsächlich als Abschlussfrage zu fragen, welche Perspektive hast du für die nächsten 5 Jahre für das Hilsedomin-Programm?
Ich würde sagen, wir sind insgesamt gut aufgestellt, weil wir etablierte Verfahren haben, die wir auch kontinuierlich weiterentwickeln. Es gibt dieses Jahr auch eine Evaluierung, wo wir auch nochmal Inputs bekommen werden, wie wir das Programm weiter durchführen können. Ein zentrales Prinzip wird einfach bestehen bleiben, die Verbindung von individueller Gefährdung mit zusammen akademischem Potenzial, um einfach die Grundlage für die Forschung, für die Förderung aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig wollen wir das Programm gezielt weiterentwickeln. Und zwar gehört dazu beispielsweise auch das Qualifizierungsangebot noch mehr auf die Zeit nach dem Studium auszurichten. Also wir denken da insbesondere an noch weitere Angebote zur Arbeitsmarktintegration, denn viele Studierende werden einfach in Deutschland bleiben. Und auch Angebote wie individuelles Coaching, um einfach mal zu gucken, wie sind wir individuell aufgestellt als Stipendiat und wo möchte ich hin und wie kann ich da hinkommen. Auch Themen wie psychosoziale Unterstützung werden wir künftig noch stärker in den Blick nehmen, weil sie für den Studienerfolg sehr wichtig sind. Da werden wir also eher mehr anbieten. Und darüber hinaus ist einfach der wichtige Punkt, das Programm zu verstetigen, dass es dauerhaft weiterläuft und einen verlässlichen Schutzraum bietet für Menschen in schwierigen Situationen und diesen Menschen eine echte Zukunftsperspektive eröffnet.
Vielen Dank, Philipp. Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du anlässlich 5 Jahre Jubiläum Hilsedomin-Programm des DRAD nach Berlin gekommen bist und auch der Konrad-Adenauer-Stiftung, dem Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Adenauer-Stiftung einen Besuch abgestattet hast und dieses spannende Interview gegeben hast. Ganz herzlichen Dank und viel Erfolg für die weiteren 5 Jahre.
Vielen Dank. Ich bin froh, dabei gewesen zu sein.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.